Hallo und willkommen bei der Pausenansprache. Mein Name ist Björn, ich bin Trainer und dein Gastgeber. Dies ist die Episode 9.
Bravo, Rander!
14-0, sehr, sehr gut, da ist noch alles drin.
Also, Fokus.
3, 2, 1!
Pausenansprache, der Podcast von Trainern für Trainer.
Hier im Podcast gibt es die Rubrik Mein glücklichstes Scheitern. Und bei den Gesprächen mit den Trainerinnen und Trainern gibt es im Grunde immer wieder die gleiche Geschichte.
Mein glücklichstes Scheitern.
Für mich war so das schönste Scheitern, würde ich mal sagen, 2008 bei der WM-Qualifikation.
Naja, was halt immer extrem bitter war und in dem Moment halt am Weltuntergang geglichen hat, war Verpassen von der Olympia-Qualifikation als Spielerin. Das war extrem bitter.
Ich habe auch mit meinen Nachwuchsmannschaften oder mit den Nachwuchsmannschaften, die ich betreut habe, schon einige deutsche Meisterschaftstitel geholt. Ja, aber auch schon einige deutsche Meisterschaftstitel nicht geholt.
Weil wir da wirklich sehr gut gespielt haben. Ja, zwei Spiele unglücklich verloren haben und am Ende ja nicht zur Weltmeisterschaft gefahren sind.
Ich bin auch ein ganz schlechter Verlierer.
Im Endeffekt, wenn man im Nachgang dann mal so überlegt, sagt man, oh Mensch, wir haben da doch eine ganze Menge und ganz viel richtig gemacht und wir waren ganz nah dran.
Das Entscheidende ist halt, was mache ich daraus? Ich bin jetzt einfach nur sauer auf den Schiedsrichter, auf die Gegnermannschaft, auf keine Ahnung was, auf das Management, oder versuche ich jetzt einfach dann, ja, eher darüber umzudenken, was müsste ich beim nächsten Mal halt dann anders machen.
4 Jahre später haben wir es geschafft und ich glaube, das hätten wir nicht, wenn der Schmerz von vor 4 Jahren noch so da gewesen wäre, so tief gesessen hätte. Das hat einfach die 4 Jahre nochmal so gepusht und ja, die Motivation hochgehalten, dass das halt nicht mehr passiert. Und das ist als Trainerin ähnlich, wenn man sich ehrlich selber hinterfragt und reflektiert und auswertet und sagt, okay, das möchte ich nicht nochmal. Vielleicht passiert oder bestimmt passiert was anderes, aber nicht nochmal so. Ja, das bringt einen einfach weiter.
Das war die Eishockey-Bundesnachwuchstrainerin Franziska Busch, die aus der Folge zur Motivation vielleicht schon kennt. Der Rugby-Trainer Christian Nill aus derselben Folge und Rainer Kumm, auch ein Rugby-Trainer, aus der Episode zur Pausenansprache. Niederlagen üben eine riesige Kraft aus. Entweder sie zerreißen dich als Trainer, aber auch die Mannschaft, oder sie sind Quell einer Motivation, sich zu verbessern, ein Ziel zu erreichen. Über die Herausforderung des Zerreißens unterhalte ich mich mit meinem ehemaligen Mannschaftskapitän Michael Lettenbichler. Zusammen haben wir eine der katastrophalsten Saisons jemals gespielt. Und Tipps zum Umgang mit Niederlagen hole ich mir von Lena Tesmer ein, einer Sportpsychologin vom Olympiastützpunkt Niedersachsen. Ich möchte dir von der schlechtesten Saison meines Lebens erzählen. Damals mit der Rugby-Mannschaft in Braunschweig sind wir in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Den Sommer über haben einige Spieler, Leistungsträger, die Mannschaft verlassen, weil sie für einen Job woanders hin mussten oder ihren Studienplatz gewechselt hatten. Und dann ging die Saison los, das erste Spiel. Es war gar nicht so schlecht, wir haben es trotzdem verloren. Dann das zweite Spiel, eine sehr knappe Niederlage, 6-3. Das gibt es im Rugby sehr, sehr selten, dass es so eng ausgeht. Und dann häuften sich die Niederlagen. Und am Ende gab es 15 Niederlagen am Stück. 30 Wochen lang, eine ganze Saison, nur Niederlagen. Und was macht das denn mit einem? Was macht das mit der Mannschaft? Und für mich als Trainer, und ich war auch Spielertrainer, war das eine komische und herausfordernde Zeit. Immer wieder neue Ziele setzen, Spiele, die knapp waren. Ja, es war für mich eine Art Scheitern. Aber mit Glück am Ende, denn wir sind nicht abgestiegen. Ja, bei mir ist Michael Lettenbichler und Michael war Mannschaftskapitän der Rugby-Mannschaft, die ich als Trainer mit in die zweite Bundesliga begleitet habe. Michael, magst du dich einmal vorstellen, wer du bist?
Ja, Michael Lettenbichler. Verheiratet, 3 Kinder, 38 Jahre und Geschäftsführer in einem Familienunternehmen. Und ich lebe im schönen Wendland in Niedersachsen.
Mhm.
Ja,
genau. Und eigentlich im besten Rugby-Spielalter noch, ne? Aber das, die Karriere ist schneller vorbei gewesen.
Ja, das, die Karriere, meine letzte Saison habe ich quasi selber vergeigt, weil ich auf dem Festival mir einen Fuß umgeknickt habe und dann einfach nicht mehr spielen konnte. Ja. Das war so mein Austritt aus dem Rugby-Leben, weil hier bei uns in der Region gibt es leider keine Mannschaften.
Hm. Ja. Du warst in der Saison, von der ich gerade sprach, das war 2011, 2012, Mannschaftskapitän bei uns in Braunschweig. Und wie hast du denn diese Niederlagenserie persönlich empfunden?
Ich habe ja ein bisschen drüber nachgedacht. Es war schon bitter, ja, natürlich. Und verlieren macht jetzt nicht so viel Spaß wie gewinnen. Das ist in der Regel so. Es war jedoch trotzdem eine sehr, sehr, wie möchte ich das sagen, gute Zeit. Also das hat trotzdem immer sehr viel Spaß gemacht, weil wir einfach ein klasse Team waren und eine gute Gemeinschaft hatten.
Okay, konntest du ja auch. Okay. Ja. Genau, konntest du denn da was feststellen, was das mit der Mannschaft gemacht hast? Du sprachst von einem klasse Team, so habe ich auch das in Erinnerung. Aber hat das irgendwas gemacht in deiner Erinnerung mit der Mannschaft, dieses ständige Verlieren?
Ja, man hatte dann irgendwann, also nach einer gewissen Zeit, tatsächlich wir haben nichts mehr zu verlieren. Mhm. Der Druck war weg, also du konntest nur noch gewinnen. Und man ist dann jedes Spiel wieder neu mit vollem Elan angegangen. Und es haben tatsächlich auch alle richtig trotz allem Bock gehabt. Also da waren schon die Persönlichkeiten alle so, dass sie mitgezogen haben und keiner da den Kopf in den Sand gesteckt hat und gesagt, jetzt verlieren wir schon wieder. Mhm. Weil es waren ja tatsächlich auch viele Spiele, die vorwege gar nicht mal so klar war, dass man die verliert, die dann irgendwie 9-7 oder sowas ausgegangen sind. Ganz knappe Kisten. Genau. Ich habe das so in Erinnerung, dass wir einfach den Sport und die Gemeinschaft gefeiert haben und diesen Zusammenhalt, dass das halt das Ding war, was uns da umgetrieben hat und nicht, wie sagt man, der Erfolg per se. Mhm.
Ich würde gerne bei dem Thema Feiern bleiben. Was hat eigentlich bei uns stattgefunden, wenn wir nach den Spielen. Wie haben wir die Spiele verarbeitet?
Feuchtfröhlich, möchte ich mal so behaupten, in der Regel. Die waren, gerade die Auswärtsfahrten waren immer ein Highlight. Mhm. Wir haben, in der Regel mit der gegnerischen Mannschaft nach dem Spiel natürlich noch eine Bratwurst gegessen und ein Bierchen getrunken. Mhm. Und dann auf dem Rückweg hat man halt, ich sag mal, den Abend im Bus eingeleitet. Und wir hatten immer unseren Dresscode mit dem weißen Hemd, der Vereinskrawatte und einem schwarzen Jackett. Und da haben sich eigentlich auch alle dran gehalten. Und das war schon dann auch immer, hat auch irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl hervorgerufen. Und das, glaube ich, war auch ein Puzzleteil zu dem, warum wir trotz allem halt eine gute Gemeinschaft geblieben sind, auch wenn wir viel verloren haben.
Mhm. Also das Feiern verbindete auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Glaubst du denn, dass bei weniger Niederlagen, auch auf Auswärtsfahrten, vielleicht mit einem Sieg weniger gefeiert worden wäre?
Nö. Okay. Also das war auf einem Niveau.
Okay. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was du als Mannschaftskapitän im Speziellen gemacht hast oder an Unterhaltungen?
Auf den Fahrten war das natürlich dann schon öfter mal Thema, jetzt haben wir da schon wieder verloren und jetzt, wie soll das weitergehen und wir steigen doch ab und so weiter und so fort. Ich habe dann immer versucht, so in dem Sinne, aber wir sind jetzt hier in der zweiten Bundesliga, da hatten wir eigentlich vor einem Jahr auch noch nicht mit gerechnet, dass wir das hinkriegen und wir sollten das auch einfach genießen. Mhm. Ne? Dieses Erlebnis, da hatten wir auch ziemlich lange drauf hingearbeitet, dass wir aufsteigen. Ja. Und als es dann funktioniert hat, waren wir auch einfach, muss man schon so sagen, happy, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Das haben wir dann erstmal ausgekostet, auch wenn es manchmal mit Niederlagen zu tun hatte oder eigentlich immer.
Genau, aber es waren ja auch knappe Ergebnisse dabei. Ne? Es waren ja nicht alle Spiele waren eindeutige Niederlagen und damit musste man auch rechnen. Ne? Das wussten wir alle oder auf jeden Fall die Trainer und die meisten Spieler, dass wir nicht um den nächsten Aufstieg mitspielen werden, ne? Sondern wir werden gegen den Abstieg spielen. Und es hat dann ja auch eine glückliche Fügung gehabt, weil eine andere Mannschaft disqualifiziert wurde, weil sie zweimal nicht angetreten war. Und dadurch haben wir die Klasse letzten Endes auch am grünen Tisch gehalten.
Naja, aber so würde ich das gar nicht sehen, sondern ich meine, so waren die Regularien. Wir sind immer angetreten, haben immer verloren, aber wir sind halt angetreten und haben dafür gesorgt, dass die Liga weiter besteht.
Genau, darauf konnten wir auch, glaube ich, stolz sein. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass alle sich weiterentwickelt haben in der Saison als Spieler. Wenn du jetzt zurückblickst und vielleicht in deinen Beruf reinguckst, hat dir diese Niederlagenserie auch was persönlich gebracht oder dich weitergebracht?
Warte mal, Augenblick eben.
Michael musste jetzt einmal kurz weg. Aber aus der Frage lasse ich ihn noch nicht raus. Ich möchte dazu noch eine Antwort haben. Aus dem bisherigen Gespräch nehme ich mit, eine Mannschaft, die gefestigt ist, die kann mit Niederlagenserien gut umgehen. Kann auch eine ganze Saison verlieren und bricht nicht auseinander. Und das andere ist, wenn man erstmal eine Serie verloren hat, nimmt das ziemlich viel Druck raus. Und man kann sich auf andere Dinge konzentrieren und sich trotzdem an dem Sport erfreuen. Damals habe ich sehr vieles aus dem Bauch heraus entschieden. Und die Gruppe war auch sehr stark und musste gar nicht so aufgefangen werden. Aber jetzt, wenn ich systematisch nachdenken möchte darüber, wie ich mit Niederlagen umgehe, hole ich mir jetzt einfach mal Tipps ein. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mit Lena Tessmer zu sprechen. Und Lena ist Sportpsychologin. Hallo Lena, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Hallo Björn, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Lena Tessmer. Ich bin Sportpsychologin, studierte, promovierte Sportwissenschaftlerin und ganz früher habe ich auch mal Pädagogik studiert und arbeite als Sportpsychologin am Olympiastützpunkt Niedersachsen und bin nebenbei auch noch selbstständig.
Unser Thema heute ist mein glücklichstes Scheitern. Und wie nimmst du eigentlich die Auswirkungen von Scheitern, Niederlagen bei Sportlerinnen und Sportlern wahr?
Sie sind im Moment des Erlebens immer, würde ich sagen, oder größtenteils, immer ist ein zu starkes Wort, größtenteils negativ behaftet, was ja auch gesellschaftlich das Wort Scheitern ist für uns etwas Negatives. Und Scheitern hat immer etwas Endgültiges. Also gerade im Sport ist natürlich eine Niederlage eine Niederlage. Diesen Wettkampf, wenn ich ihn verliere oder wenn eine Einzelsportart auf individueller Ebene versagt habe, werde ich das nicht wiederholen können, dass ich in diesem Wettkampf erfolgreich bin. Das heißt, es hat eine Endgültigkeit. Es ist ausschließlich negativ in dem Moment. Aber ganz viele Sportler sind dann, und davon lebt ja auch der Leistungssport im Grunde, unzufrieden und möchten diese Niederlage oder aber auch ihre Leistung verbessern. Selbst in dem Moment, wo ein Leistungssportler mit einer Leistung zufrieden ist, ist er das meistens nur für eine relativ kurze Dauer.
Okay.
Weil das zeichnet auch so ein bisschen den Leistungssport aus. In dem Moment, wo ich nachhaltig mit meiner sportlichen Leistung zufrieden bin, stellt sich ja die Frage, woraus entsteht der Antrieb dafür, wieder Leistung erbringen zu wollen. Das heißt, der Leistungssport lebt im Grunde von unzufriedenen Sportlern, vollkommen unabhängig davon, ob sie mit ihrer kürzlich erbrachten Leistung zufrieden sind oder ob sie diese als Scheitern bewertet haben.
Okay, das finde ich einen spannenden Gedanken. Also das heißt, es widerspricht mir eigentlich in meinem Denken, weil ich eher als Trainer die Ansicht vertrete, ein glücklicher Sportler ist ein guter Sportler oder eine gute Sportlerin. Und darüber muss ich auf jeden Fall nachdenken.
Ja, würde ich dir auch definitiv zustimmen. Ein glücklicher Sportler ist für mich was anderes als ein zufriedener Sportler.
Okay.
Und man muss ja auch immer fragen, worauf bezieht sich die Zufriedenheit? Und in dem Moment, wo sich die Zufriedenheit auf meine sportliche Leistung bezieht und die sportliche Leistung etwas ist, was ich als Sportler als endgültig bewerte. Also ich nehme mal den Beispiel eines Marathonläufers. Das muss ja gar kein Leistungssportler sein. Ja. Also ein Freizeit-Marathonläufer nimmt sich vor, einen Marathon in unter 4 Stunden oder in unter 3 Stunden, im Grunde ist das egal, zu laufen. Und er hat dieses Ziel und er erreicht dieses Ziel und er ist mit dieser Leistung zufrieden. Und er sagt sich dann nicht, meistens ist das so ein Zeitraum, der nicht besonders lang ist, er sagt sich dann nicht 48 Stunden nach diesem zufriedenen Erlebnis, also zufriedenstellenden Erlebnis, sagt er sich dann nicht so, und was kommt als nächstes? Mhm. Jetzt bin ich den Marathon in unter 4 Stunden gelaufen, jetzt laufe ich ihn als nächstes in unter 3,45. Mhm. Wenn dieser Moment nicht kommt, habe ich einen quasi endgültig zufriedenen Sportler.
Weil er sein Ziel erreicht hat.
Weil er sein Ziel erreicht hat. Und in dem Moment, wo er das Ziel erreicht hat und sich kein neues setzt, bleibt er mit dieser Leistung zufrieden.
Okay, verstehe. Finde ich ganz spannend. Vielleicht kommen wir darauf auch nochmal gleich zurück. Mhm. Ich habe selber als Trainer, das ist jetzt schon 10 Jahre her, eine Rugby-Mannschaft trainiert in der 2. Bundesliga. Und wir haben die Saison alle Spiele verloren. Wie ist denn deine Erfahrung mit Sportlerinnen und Sportlern aus dem Leistungssport, wenn sie eine Niederlagenserie haben und nicht nur einen Wettkampf verloren haben, sondern ja viele in Folge? Wie nimmst du das wahr? Ist es identisch zu einem Einzelnen oder kommt da noch eine andere Komponente hinzu?
Ja, ich glaube, es kommt definitiv die Komponente hinzu, dass je länger ich eine Folge von Niederlagen erlebe, es die Tendenz hat, dass ich mir grundsätzlich die Frage stelle, liegt es an meinen Fähigkeiten? Mhm. Und immer dann, wenn die eigenen Fähigkeiten ins Spiel kommen, und das ist natürlich auf individueller Ebene sehr unterschiedlich, das kann bei einem Mannschaftssportler und auch bei einem Individualsportler, also bei einer einzelnen Person, schon nach einer Niederlage der Fall sein. Mhm. Dass ich in Frage stelle, dass ich das große Ganze in Frage stelle, bin ich überhaupt hierfür gemacht? Mhm. Und die Tendenz ist aber natürlich, dass viele Leistungssportler wissen, das lag an XY. Ich hatte kürzlich einen Infekt, ich bin frisch verletzt, das war heute Pech. Also das auf unterschiedliche Ebenen bewerten. Mhm. Und je länger die Niederlagenserie geht, desto größer ist natürlich die Tendenz, dass man irgendwann anfängt, das große Ganze in Frage zu stellen. Und dann wird es natürlich problematisch, weil dann wird es im Grunde existenziell. Mhm.
Genau, das denke ich auch. Ich würde ein bisschen jetzt konkret in deine Arbeit kommen. Gibt es Techniken, die du mit den Sportlerinnen und Sportlern als erstes trainierst, um mit Niederlagen umzugehen?
Also es gibt eine Technik auf jeden Fall, die immer auf etwas Irritation stößt, die ich aber sehr gerne anwende, und das ist im Grunde Akzeptanz. Mhm. Wir sind, finde ich, gesellschaftlich auch ein bisschen dabei angekommen. Es gibt ja auch diese, ich weiß gar nicht, ob das ein Markenname ist, diese Fuck-Up-Nights. Mhm,
das ist so, das gibt es so auch von Google, ne? Mit dem, die haben sowas mit Fuck-Up-Cards, so, ne? Wo es so geht, mein Scheitern, ne?
Oder so. Genau. Mhm. Und da ist es aber immer so, dass am Ende daraus was Gutes heraus entstanden ist. Das ist ja so ein bisschen das Prinzip dahinter. Da wird für mich Scheitern schon gefeiert. Mhm. Im Grunde, man muss erst durch die Scheiße, damit man am Ende irgendwie gut dasteht. Mhm. Und mit Akzeptanz meine ich, dass es auch in Ordnung ist, als Sportler und auch als Trainer mal zu sagen, das ist richtig scheiße gelaufen. Mhm. Punkt. Und wir halten jetzt hier alle mal aus, dass das negative Emotionen in uns auslöst.
Okay, also ein Stärken der Widerstandsfähigkeit und der Resilienz von Scheitern, das so negativ zu sehen.
Genau, das zu akzeptieren, in dem Moment, wo ich das akzeptiere und nicht versuche, ich sage es jetzt mal negativ, es mir schön zu reden, wenn mir das gelingt, das zu akzeptieren, dann, meine Hypothese, kann ich auch schneller einen Haken dahinter machen. Mhm. Okay. Weil dann ist im Grunde ein Haken dahinter und dann ist nur die Frage, was kommt als nächstes? Mhm. Und das nächste muss nicht aus meinem Scheitern entstehen, das kann auch einfach nur für sich stehen.
Ja. Wie nimmst du denn Trainerinnen und Trainer wahr, wenn sie das Scheitern ihrer Mannschaft, die Niederlagen ihrer Mannschaften oder ihrer Sportlerinnen und Sportler begleiten, betreuen?
Ich habe häufig das Gefühl, dass es von Trainern und Trainerinnen nicht so rigoros bewertet wird wie von den Sportlern selbst.
Spannend, ja.
Das ist wahrscheinlich so eine übergeordnete Erkenntnis, die ich schon so benennen könnte. Da benenne ich natürlich eine Tendenz. Das gilt natürlich nicht für jeden einzelnen Trainer. Aber ja, doch, das würde ich glaube, das kann so für sich stehen, dass Trainer, wenn sie um die Fähigkeiten ihrer Sportler wissen, und das wissen sie hoffentlich meistens, wissen, da kommt wieder eine andere Zeit. Okay. Und diese Zuversicht, die sehe ich so häufig nicht bei den Spielern und Spielerinnen und bei den Sportlern und Sportlerinnen, sondern vor allen Dingen bei den Trainern.
Okay, also dass sie auch mehr zukunftsorientiert sind und mehr die Chancen aus den Niederlagen oder dass die Arbeitspunkte aus den Niederlagen herausziehen.
Ja.
Was dann getan werden müsste.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Du sprachst das Thema Fuck-up-Nights an als Trend, den es gibt. Gibt es, also wenn ich an diese Niederlagenserie oder an überhaupt Niederlagen meiner Sportart oder Rugby mich erinnere, besonders wenn es Auswärtsfahrten waren, und es war so an der Schwelle zum Leistungssport, dann waren die Abende mit der Mannschaft meistens heftiger, wenn Niederlagen da waren. Also es wurde mehr gefeiert und auch mehr irgendwie, ja, es war irgendwie enger und ein stärkeres Ritual dabei. Oder es gibt den amerikanischen Basketballtrainer Greg Popovich, der sehr erfolgreich ist, und der hat seine Mannschaften immer nach Niederlagen zum Essen eingeladen. Wie siehst du das denn mit dem Ritualisieren vom Umgang mit Niederlagen?
Ritualisieren finde ich tatsächlich ein zu starkes Wort. Mhm. Das Phänomen, was du da jetzt beschrieben hast, ist für mich total nachvollziehbar, weil negative Emotionen fühlen sich für uns Menschen immer stärker an als positive. Eben auch, weil wir sie ganz häufig zusätzlich dazu, dass wir sie erleben, bewerten. Also wir bewerten, dass wir diese negative Emotion haben. Das tun wir bei positiven Emotionen nicht so sehr. Also als Beispiel, wir sind zum Beispiel genervt darüber, dass wir jetzt heute schon wieder so traurig sind oder so müde. Wir bewerten aber nicht oder wir fragen uns nicht, warum zum Geier bin ich eigentlich heute so glücklich? Deswegen fühlen sich negative Emotionen für viele Menschen sehr viel stärker an. Daher macht es total Sinn, was du beschreibst, dass sozusagen die Ausuferungen nach Niederlagen auf Mannschaftsebene größer waren und sich irgendwie intensiver angefühlt haben als nach Siegen. Das macht total Sinn. Ich finde grundsätzlich, dass unabhängig von Gewinnen oder Verlieren auf Mannschaftsebene es Rituale geben sollte. Also, dass man, möchte damit nicht sagen, dass man nach jedem Spiel essen gehen soll, aber dass es sowas wie einen regelmäßigen Mannschaftsabend gibt. Vielleicht ist das angedockt an ein Spiel und irgendwie alle 2 Monate oder einmal im Monat. Vielleicht ist das aber auch angedockt an ein Training, vollkommen unabhängig vom Spiel. Also da finde ich es schon wichtig, einfach fürs Teambuilding, dass es solche Rituale gibt. Und das kann ein gemeinsames Essen sein oder das kann einfach, dass man sich einen externen reinholt und man irgendwas gemeinsam erlebt, also ganz klassisch erlebnispädagogisch was macht. Oder aber auch nur, dass es einmal im Monat nach dem Training in der Kabine Getränke gibt. So. Und ich würde das Ritual unabhängig von Gewinnen und Verlieren und eventuell auch unabhängig von einem Spieltag etablieren.
Ja, zum Schluss. Wir haben hier im Podcast Rubriken und die eine heißt Der Tresor. Welchen konkreten Tipp würdest du Trainerinnen und Trainern zur Kommunikation nach Niederlagen geben?
Der Tresor.
Wenn der Trainer, die Trainerin selber enttäuscht darüber ist, frustriert und vielleicht die Niederlage auch für unnötig gehalten hat, vielleicht auch nur eins davon, also eins von den Dingen, die ich benannt habe, dann der Mannschaft gegenüber auch diese Emotionen zu akzeptieren und auch zu benennen. Als Trainer eben auch zu sagen, ich finde gerade nicht die richtigen Worte, auch ich bin hier enttäuscht, das war heute richtig scheiße, wir sprechen im nächsten Training nochmal drüber.
Als kurze Nachfrage, also keine Aufarbeitung direkt nach der Niederlage.
Nee, ist sowieso tatsächlich nicht empfohlen. Direkt nach der Niederlage, wie gesagt, weil da die negativen Emotionen so sehr überwiegen, dass wir auf rationaler Ebene gar nicht in der Lage sind zu verarbeiten. Das heißt, all das, was der Trainer dann sagt, kommt eh nicht an.
Lena, vielen Dank für den Einblick in die Sportpsychologie und das glückliche Scheitern.
Sehr gerne.
Ich nehme aus dem Gespräch mit Lena mit, dass Unzufriedenheit ein Motor sein kann. Ein unzufriedener Sportler möchte sich verbessern. Sei es in der Niederlage oder sei es auch mit der eigenen Leistung, auch wenn gewonnen wurde. Dann, dass Niederlagen, das Scheitern, das stärkere Gefühl ist und dass damit erstmal umgegangen werden muss. Und dann, das authentisch sein. Ich als Trainer muss auch kommunizieren, wenn ich etwas richtig scheiße fand oder wenn ich richtig unzufrieden bin. Ich lese da so einen Newsletter von einem Journalisten namens David Epstein. Und er beschäftigt sich dort immer wieder am Rande auch mit Sportthemen. In einem der letzten Newsletter beschäftigt sich David Epstein mit dem Begriff des Bereuens, auf Englisch Regret. Dabei empfiehlt er seinen Kollegen Daniel Pink, der ein Buch übers Bereuen verfasst hat. Danach ist Bereuen eine mächtige Triebfeder, die drei Dinge seiner Meinung nach hervorrufen kann. Bessere Entscheidungen, eine bessere Performance, weil mehr trainiert und mehr geübt wird, und das Entdecken von stärkerer Sinnhaftigkeit in dem Tun. Ich verlinke euch einfach mal den Newsletter in den Shownotes und das Buch von Daniel Pink. Ich hatte Daniel Pink auch angefragt, ob er Zeit hat für ein kurzes Interview, aber er hat so viele Anfragen, dass er es leider nicht konnte. Ich komme jetzt nochmal zurück zum Anfang und den 15 Niederlagen am Stück und das Gespräch mit Michael. Und auch die Frage, was uns eigentlich Niederlagen fürs Leben lehren.
So, jetzt können wir nochmal die
Soll ich nochmal die Frage stellen?
Ja, bitte.
Diese Niederlagenserie, hat die dir persönlich auch was gebracht, wo du jetzt auch in deinem Berufsleben zurückguckst und sagst, hey, da habe ich was gelernt und das kann ich heutzutage auch anwenden?
Ich würde mal behaupten, dass ich sonst einfach in meinem Leben nicht so viele Niederlagen hinnehmen musste oder wie in diesem Jahr oder in dieser Saison. Und das ist dann schon eine Erfahrung, wenn man sonst eher jemand ist, der vielleicht die Sachen erreicht, die er sich vorgenommen hat und es, ich sag mal, zumindest irgendwie beruflich, dass es dann, wenn das da nicht hinhaut, klar, lernt man daraus, dass es nicht alles ist zu gewinnen oder dass man auch einfach am Ende es dann doch eine glückliche Fügung geben kann, wie jetzt mit dem, wie du meintest, am grünen Tisch entschiedenen Auf- oder Klassenerhalt. Ja, ich meine, wir hätten auch den Kopf in den Sand stecken können und dann zu Spielen nicht antreten, dann wären wir vielleicht disqualifiziert worden. Aber das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben halt immer weitergemacht. Und das wurde ja am Ende dann auch belohnt.
Niederlagen und Scheitern können so richtig existenziell sein und können auch dafür sorgen, dass Sportlerinnen und Sportler oder vielleicht auch Trainerinnen und Trainer aus dem Sport ausscheiden, weil sie sagen, das ist nicht richtig für mich. Ich als Trainer trage eine riesige Verantwortung bei Niederlagen. Wir haben ja gehört, Niederlagen sind die größeren Emotionen. Und ich muss die Sportlerinnen und Sportler auffangen, muss vielleicht auch etwas systematisieren und genau achten, was dort passiert. Vielleicht muss man so etwas wie Fuck-Up-Nights mit den Sportlerinnen und Sportlern einführen oder Rituale oder das Feiern nach der Niederlage mit vorantreiben. Bei manchen Niederlagen habe ich als Trainer einfach zu viel Druck reingegeben. Und das ist dann meine Verantwortung. Und genau darum soll es in der nächsten Folge der Pausenansprache gehen. Um den gezielten Einsatz von Druck. Dir hat die heutige Episode gefallen? Dann abonniere doch die Pausenansprache, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du schon dabei bist, dann lass doch eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify da. Und du möchtest mit mir in den Austausch treten? Dann guck doch mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Die Pausenansprache ist ein Projekt des Niedersächsischen Rugbyverbandes zusammen mit dem Landessportbund Niedersachsen. Gefördert wird die Pausenansprache durch den DOSB mit seinem Projekt Trainer in Sport Deutschland. Schalt doch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald!